Die Charité in Mitte hat uns ins Virchow-Klinikum geschickt und gesagt, hier würden alle Berliner Corona-Fälle zusammenkommen. Und das zwischen 8 und 16 Uhr. Das heißt, die meiste Zeit über ist gar nichts los. Schauen wir mal hier an. Also, die sind zwar da hinten in den Zelten, in den Zweien, die jetzt leer sind, aber was mich wundert, das ist doch nicht der Ausnahmezustand, der in den Medien beschrieben wird. Die Medien haben bereits am Wochenende über 1000 Corona-Infizierte für die Stadt Berlin gemeldet. Wir sind kurz nach 20 Uhr hierher gekommen und nichts los, niemand da. Virchow-Klinikum Berlin. Das Einzige, was hier noch zu sehen ist, ist, dass bei den Stühlen soll man nicht zusammensitzen. Aber ansonsten ist hier nicht wirklich was festzustellen. Also ich habe einige Mitarbeiter hier im Vertrauen sprechen können. Die haben gesagt, also das, was in den Medien berichtet wird, das können sie nicht nachvollziehen. Dass sich das nicht deckt mit dem, was hier tagtäglich passiert. Ich meine, ich kenne Krankenhäuser in Notsituationen, zum Beispiel in Libyen und Syrien, übervoll mit Verletzten des Krieges, ja, oder in Venezuela, übervoll mit Leuten, die irgendwelche Mangelerscheinungen haben. Aber hier ist ja gar nichts los. Ich habe auch gefragt, ja, wieso, das sieht doch nicht aus wie ein Katastrophenfall. Und da sagte einer der Mitarbeiter, die übrigens alle, die waren alle sehr kritisch gegenüber den Medien hier. Das ist alles übertrieben und so. Und er sagte, ja, das ist kein Katastrophenfall. Katastrophenfall hatten wir letztmalig zum Beispiel, als der LKW in den Breitscheidplatz Weihnachtsmarkt gerast ist. Und da waren dann die Kliniken auch gesperrt für jeden Publikumsverkehr, weil da wirklich Anspannung war und Vorsicht geboten. Der Anlass, mich selbst umzuschauen, waren zahlreiche Stellungnahmen kritischer Ärzte, vor allem über die freien Medien. Was sie sagen ist, dass wir einen politischen, aber keinen medizinischen Notstand haben.
Ihr sollt auch aufpassen, weil das ist wie ein Krieg. Und das ist wirklich, man muss immer so sagen, muss man einfach vernünftig werden. In Italien, keiner ist gestorben von Coronavirus. Keiner ist in Italien von Coronavirus. Das ist so eine schlechte Grippe nur. Aber das ist so ein Influenz.
Und es gibt sogar ein Monitoring über die wöchentlichen Todesfälle in Europa. Das heißt, für jedes Land aufgeschlüsselt können wir sehen, ob in der vorigen Woche mehr Leute gestorben sind als üblich.
In den anderen Jahren. Wie sieht das gerade aus?
Das sieht sehr milde aus. Es sterben sogar weniger als in den letzten Jahren. Also die Welle, die man sonst hat, die Übersterblichkeitswelle, die immer im Winter kommt, die ist diesmal milder, die ist diesmal kleiner als früher. Das kann man bei Euromomo heißt diese Statistik, kann jeder im Internet nachgucken. Es ist nichts Neues, dass es ein neues Coronavirus gibt.
Ah, okay, das heißt im Grunde ist jedes Jahr, wenn es ein Coronavirus gibt, ist jedes Jahr ein neues Coronavirus.
Ja, und das lohnt sich aber nicht, da jedes Mal so einen Test herzustellen. Den will ja keiner kaufen normalerweise. Es sei denn, man macht solche Panik wie jetzt. Dann will den jeder haben.
Und das heißt, in diesem Winter haben wir keine besonderen Vorkommnisse, wenn man sich das Monitoring anguckt. Es ist eigentlich alles wie immer eher noch ein bisschen schwächer. Und wenn wir jetzt nicht testen würden in der ganzen Welt auf Corona, würde es niemanden auffallen?
Nein, dann würden wir es nicht merken. Wir würden es nicht merken.
Das ist schon krass,
oder? Die Krankenhäuser werden jetzt belastet durch diese vielen Fragen und durch die Panik, aber nicht durch neue Krankheitsfälle. Sie können je nachdem, wie Sie die Pandemie definieren, können Sie eine haben oder nicht. Wenn wir dafür sprechen, dass sich Viren über die ganze Welt verbreiten, dann haben Sie eine permanente Pandemie, weil die nämlich pandemisch, das heißt um die ganze Welt, immer sich ausbreiten. Und wenn Sie danach fragen, ob jetzt eine Erkrankung irgendwo grassiert in einer Region der Welt oder in vielen Regionen der Welt, das ist der Unterschied zwischen Epidemie und Pandemie, dann kann man nur sagen, nein. Man kann sagen, die Leute sterben nicht mehr. Die Leute kriegen nicht häufiger als früher und als jeden Winter diese Influenza-artigen oder Grippe-artigen oder akuten Atemwegserkrankungen. Kriegen sie nicht. Ist da nicht.
Und ich sehe wirklich keine neue Erkrankung am Horizont. Es gibt, wenn Sie den Test wegnehmen würden, dann wäre das Leben wie vorher. Dann würde hier überhaupt nichts zu sehen sein an der verstärkten Sterblichkeit oder Mortalität oder Erkrankungshäufigkeit. Ist überhaupt nichts zu sehen, ist überhaupt nichts los im Moment. Im städtischen Krankenhaus haben sie jetzt 20 Intensivmedizinbetten aufgebaut und warten jetzt dringend auf die ersten Opfer. Ja, da wird nichts kommen, da bin ich ganz sicher.
Sicher?
Ja, ganz sicher bin ich da. Solange wir hier nicht anfangen zu behandeln.
Das heißt, diese Behandlung hat jetzt das Immunsystem von diesem Mann
aus meiner Sicht ist diese Behandlung ein Kunstfehler und hat den Patienten umgebracht.
Warum hat man das gemacht?
Aus Angst wahrscheinlich. Weil er Luftnot hatte, hat man ihm Cortison gegeben. Nach Cortison geht es einem erstmal besser, weil die Entzündungsantwort ausgebremst wird. Das ist ein Lymphozytenkiller, Cortison. Da spielt alles ab, die Lymphozyten werden vernichtet. Das ist aber gleichzeitig die Abwehrreaktion, die man damit unterbindet. Das Fieber geht runter, dem Patienten geht es vorübergehend besser. Er kriegt ein bisschen besser Luft. Aber es kann dann letal ausgehen, wie in diesem Fall zu sehen.
Heißt das, dass das jetzt so das Muster ist, wonach man in Italien behandelt?
Ich fürchte das. Ich bin nun nicht da in Italien und kann auch nicht die Krankenakten einsehen. Aber wenn sowas im Lancet steht.
Als ein Paradebeispiel, oder?
Als Paradebeispiel. Auch wenn es ungünstig ausgegangen ist, vermute ich, dass die Ärzte nach genau so einem Schema dort unten auch vorgehen. Und das ist die eigentliche Gefahr, die jetzt droht. Auch was die rechtliche Seite angeht, sie sind immer auf der sichereren Seite. Wenn sie alles machen und der Patient hinterher stirbt, haben sie keinen Fehler gemacht. Während wenn sie nichts gemacht haben, der Patient stirbt hinterher, dann haben sie ein Problem.
Das heißt, wenn man überdosiert? Da sind
die Politiker übrigens in der gleichen Lage. Ne? Deswegen agieren die auch so überschießend, weil die ihren Posten ganz schnell loswerden, wenn sie zu wenig gemacht haben. Die Sterblichkeit ist so hoch wie die Therapie, die dagegen gegeben wird, die funktioniert nicht. Also einen viralen Infekt sollte man möglichst nicht behandeln.
Christian Drosten also von der Charité sagt, 60-70% der Bevölkerung werden sich anstecken. Ja, halten ja. Sie das für wahrscheinlich?
Nee, das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Weil ich nicht glaube, dass es ein neues Virus ist, sondern nur ein neuer Test, der jetzt auf die Bevölkerung ausgekippt wird. Und der Durchseuchungsgrad wird gleich bleiben.
Wie hoch ist der? Weiß man das?
Ich weiß es nicht. 10% oder 2% oder irgend sowas.
Aber wir müssen auch deutlich sagen, dass die Virusinfektion ist keine so wahnsinnig gravierende. Das möchte ich doch bitte unbedingt betonen. Mhm. Und wir haben zum Glück eine Situation, wo eine hohe Infektionsrate ist. Das Virus findet uns alles neu und damit haben wir eine hohe Infektionsrate. Aber wir haben keine hohe Sterbe- und Krankheitsrate und die Krankheit verläuft relativ milde. Und das sollte man eigentlich, das sollte man sich klar machen. Das würde eine Angstreduktion machen. Und es sterben jeden Tag 3000 Leute an normalem Alter. Es gibt, die Zahlen sind ja überall. Es sterben im Jahr 650.000 an der Influenza. Davon wird man auch nicht jedes Jahr informiert. Es gibt ja auch noch ein paar andere Viren. Also ich bin der Ansicht, wir überspannen den Bogen.
Und diese ganze Kaskade von diesem Test hin bis zu einer sinnigen Aussage ist ohnehin sehr wackelig und sehr fragwürdig. Denn ein sogenannter positiver Test sagt nichts darüber, ob ein gesunder Mensch überhaupt erkrankt. Und er sagt auch nichts bei einem Erkrankten, ob das Corona, was dann da angeblich positiv getestet ist, etwas mit der Krankheit zu tun hat. Das wissen wir nicht. Aber jetzt können Sie aus jeder gewöhnlichen Lungenentzündung im Handumdrehen eine Coronavirus-Lungenentzündung zaubern. Sie können Grippe in Corona verwandeln. Wie früher die Alchemisten, sage ich jetzt mal. Sie können einen Mann, der die Treppe hinunterfällt, zum Opfer des Virus machen. Also je mehr Angst und Ängstlichkeit ein Mensch hat, umso mehr neigt er auch zu Krankheit.
Die Corona-Lüge. Kann es sein, dass uns Medien so anlügen? Da möchte ich euch ein Erlebnis erzählen, das ich selber so erlebt habe. Ich war mit den Kindern am Ätna in Italien und am Abend, als wir dann im Gasthaus einkehrten, rannte dort der Fernseher und zur Spitzenzeit, zu den Top-Nachrichten, hörte ich über den Fernseher Terroranschlag auf der Wiener Kärntner Straße. Ich war natürlich schockiert, rief sofort zu Hause an, fragte nach, hey Leute, was ist da los bei euch? Nichts war da los. Das sollte uns allen sehr zum Nachdenken geben.
Das GEZ-Staatsfernsehen hier hinter mir und die vier großen deutschen Medienfamilien inklusive der ihnen gehörenden dpa versuchen, das Informationsmonopol der Bundessystempresse weiter auszubauen. Und dafür sind die aktuellen Einschränkungen natürlich sehr nützlich. Vor allem die freien Medien leiden darunter. Sie haben nämlich nicht diesen besonderen Zugang zur Regierung, wo die Informationen herkommen, und offenbar aktuell fast die einzige Quelle in dieser Krise darstellen. Eine besorgniserregende Entwicklung. Dr. Jaroslav Belsky, 46, aus Wien, ist mir jetzt zugeschaltet. Er ist Arzt, hat 9 Jahre lang Medizin studiert, davon 2 Jahre in einem molekularbiologischen Labor und arbeitet heute als Zahnarzt. Ich grüße Sie, Herr Belsky.
Hallihallo, hallo Billy. Freut mich, dass wir ein Interview machen.
Überall herrscht der Notstand, fast in der ganzen Welt, aber insbesondere in den Staaten der Europäischen Union. Wie ist denn die Lage in Österreich?
Genau so, teilweise ja auch noch schlimmer. Ich habe das Gefühl, da wird immer in den verschiedenen Ländern so ein bisschen geschaut, was kann man der Bevölkerung noch zumuten? Wir haben jetzt Ausgangsverbote. Man hat zwar am Anfang gesagt, na gut, ihr könnt in die Parks gehen und ihr könnt alleine spazieren gehen. Aber mittlerweile ist es auch schon so, dass wenn man alleine im Park ist, die Polizei, die fährt durch und schickt die Leute immer wieder zu Hause. Es werden auch schon Strafen verhängt. Also man fragt sich wirklich, wo ist man da eigentlich? Würde ich heute vom Urlaub kommen, ich würde mir denken, ich bin in einem schlechten Film.
Ja, in den Medien, in den Massenmedien, in den Systemmedien ist ja zu hören, dass wir alle um unser Leben fürchten müssten. Wie gefährlich ist es denn, dieses Coronavirus, und inwieweit sind denn die Maßnahmen gerechtfertigt?
Also ich lade jeden dazu ein, dass er uns auch sehr genau unterprüft, also dieses Interview auch sehr genau unterprüft, und weil natürlich wir können Fehler machen, aber die Zahlen, die wir jetzt so recherchiert haben, wir haben also circa 5 Monate Corona, und in diesen 5 Monaten sind 9.500 Corona-Tote gemessen worden mit einem Test, den müssen wir dann vielleicht noch separat besprechen. In dem gleichen Zeitraum sind über 300.000 Menschen weltweit an der Grippe, an dem Influenza-Virus gestorben. Das heißt, man sieht hier allein jetzt einmal von den nackten Zahlen, von der Berichterstattung her, dass da eine sehr, sehr starke Verzerrung vorliegt.
Ja, inwieweit ist es eine Verzerrung? 9.000 Tote sind doch trotzdem schlimm, oder?
9.000 Tote sind natürlich immer schlimm, ein Toter ist immer schlimm, nur wir leben in einer globalisierten Welt, wir sind viele Menschen, da sterben jeden Tag sehr viele Menschen. In Italien sterben zwischen 1.600 und 2.000 Menschen täglich, das war auch schon vor Corona so. Und wenn ich mir dann diese Zahlen hernehme und die mit einem speziellen labortechnischen Trick Corona in die Schuhe schiebe und dann die Wirtschaft runterfahre, Hausverbote verhängt, dann muss man sich schon fragen, was ist da los? Und diese 10.000 Corona-Toten, ja, die könnten schlimm sein. Die Frage, die sich aber stellt, waren das wirklich auch nur Corona-Tote? Weil es kommen ja jetzt immer häufiger schon Meldungen durch, wo man zum Beispiel aus Italien dann sagt, na gut, okay, 99% dieser Toten hatten auch eine Zweiterkrankung und na gut, mehr als 50% hatten auch eine Dritt- und Vierterkrankung. Und das ist ja das, was Mediziner jetzt schon seit Anfang an der Krise im Internet schreien. Hey Leute, Menschen, die kurz ante finem sind, also die kurz vor ihrem Ende sind, die sterben immer durch einen terminalen Infekt. Das ist halt so in einem Spital. Und wenn ich bei denen dann plötzlich anfange zu messen, ja, dann werde ich auch viele Corona-Fälle bekommen. Aber die Frage ist, weicht das denn ab von unseren klassischen normalen Zahlen, die wir im Frühling immer vermehrt haben, vermehrt Grippetote und dann wieder im Herbst?
Möchten Sie damit andeuten, dass die Menschen gar nicht an Corona versterben, sondern dass Corona nur festgestellt wird, aber Ursache ist was ganz anderes?
Naja, ich möchte damit nur aufzeigen, dass wir die wahre Ursache ja nie erforscht haben. Das heißt, wir gehen her zu einem Patienten, der liegt im Spital, ist kurz vorm Sterben, ist vielleicht sogar an einer Grippe erkrankt. Wir wissen aus der Medizin, dass eine Erkrankung, also die Symptome, die ein Patient hat, nie etwas über den Erreger aussagt. Wir haben dann diese Untersuchungen, gibt es ja zum Beispiel so ein Grippekranker, der hat, da kann man Herpesviren nachweisen, Influenzaviren, man kann Corona, Rhinoviren, man kann Bakterien sogar nachweisen. Ja. Und erst wenn ich die Infektionslast, die Viruslast bestimme, kann ich eine Aussage treffen, na, woran ist der wahrscheinlich wirklich erkrankt? Manchmal hat man sogar zwei Erreger, ja, das kommt ja vor in der Praxis. Wir machen das aber nicht, sondern wir gehen her und weisen ein Molekül unter der Nachweisgrenze eigentlich nach, vermehren es im Labor und sagen dann, der ist an Corona erkrankt. Aber es gibt keine Untersuchungen, ob man diese Menschen auch auf andere Dinge untersucht hat. Diese Daten gibt es nicht. Und da muss man sich schon fragen, na bitte Leute, ihr fahrt die ganze Welt runter. Na, das kann man nicht nur so machen, wir brauchen doch die Daten. Und wenn man dann diese Daten verlangt, dann wird man sofort abgeschnitten. Du bist der Verschwörungstheoretiker.
Sie meinen jetzt die Daten, den Vergleich mit den normalen Sterbezahlen?
Genau, mit den normalen Sterbezahlen. Woran sind die genau gestorben? Ich habe jetzt wieder eine Meldung von der deutschen Presseagentur. Da steht dann, die Zahlen in Italien steigen weiter an. Und dann kommt so ein emotionaler Bericht mit, ich habe die Situation unterschätzt. Und das soll dann ein italienischer Arzt sein. Aber da steht keine Quelle. Da steht nur DPA, Deutsche Presseagentur. Und ich glaube, Sie sind ja Journalist, Sie wissen, Sie sind in diesem Mikrokosmos zu Hause und Sie wissen ja, was da gelogen und gebogen wird, dass man Szenen inszeniert, dass man, ja, das ist in der Medizin nichts Neues. Und da müssen wir dann schon genau hinschauen und sagen, du, können wir bitte die Quellen haben? Ich erinnere nur an diese Seuche H5N1, wo propagiert wurde, 30.000 Tote pro Jahr. Und dann, wie man das Bundesstatistikamt die Zahlen genauer recherchierte, Jahre danach, sah man pro Jahr starben im Schnitt 8 Leute an Vogelgrippe. Das hatten wir schon alles.
Ja, wir bekommen über die Medien aber dennoch dramatische Bilder aus Italien. Da gab's Militärlaster, die Särge transportiert haben sollen. Da sieht man Menschen an Lungenbeatmungsmaschinen. Da sieht man überfüllte Zeltlager. Da sieht man ängstliche und verzweifelte Menschen, die in ihren Wohnungen ausharren. Also ist das denn jetzt alles gestellt oder wie müssen wir das einordnen?
Alles gestellt würde ich das überhaupt nicht. Also ich sage nicht, dass das alles gestellt ist. Im Gegenteil, wenn ich Menschen 4, 8, 12 Wochen in einer Wohnung einsperre, wenn ich ihnen über die Medien die ganze Zeit erzählt, da draußen Corona, Killer-Virus, das wird euch killen. Das macht was mit den Menschen. Und ja, natürlich in diesen Quarantänelagern, in den Spitälern, diese ganze mediale Berichterstattung, die führt zu einer Panik. Das ist ein Aspekt, wieso wir solche Bilder bekommen. Ein anderer Aspekt ist natürlich, ich sehe auch Bilder, da schicken mir Freunde Bilder von einer Intensivstation und dort ist Alltag. Also wenn ich heute vor Corona, wenn ich ins AKH auf die Intensiv gegangen wäre, das Allgemeine Krankenhaus Wien, da liegen Menschen, die werden beatmet, die werden gerade intubiert, da werden Venflos gesetzt, da wird alles Mögliche gemacht, ja, an mehreren Betten gleichzeitig. Das ist Spitalsalltag. Das heißt, wir wissen nicht, ob diese Bilder, und ich habe das dann auch schon ein paar Mal klargestellt, dass ich gesagt habe, du, mich beeindruckt da jetzt nichts. Das ist für den Laien beeindruckend. Wobei, da gebe ich immer zu erinnern, erinnert euch bitte an diese Serien, wo dann in einer Intensivstation eine Liebesbeziehung, ja, ich habe leider keinen Fernseher, mir fällt jetzt der Seriename nicht ein, aber ich habe das einmal so bei Freunden so einen Teil gesehen, das war so eine Liebesstory und das Ganze von einem Arzt auf einer Intensivstation, da kennt man ja die Szenen, da geht es manchmal hektisch zu, aber das heißt noch nicht, dass wir deswegen eine Seuche haben.
Ja, hier scheint auch kein Hochbetrieb zu herrschen. Oh, das ist die Notaufnahme der Charité Berlin, des größten Uniklinikums in Deutschland. Und ich war hier letzten Juni, als so ein Arschloch mich niedergeschlagen hat. Und da waren hier in der Notaufnahme 40 bis 50 Patienten. Und jetzt gerade eben waren es nur 8, die Patienten sein könnten. Und mir wurde gesagt von den Mitarbeitern, war einer dabei, den ich noch kannte von damals, sie hätten ein Verbot, sich zu äußern zu den Vorgängen hier. Nur noch die zentrale Pressestelle dürfe was dazu sagen.
Mhm. Die Todesrate in Italien ist nach den bislang bekannten Statistiken 30 Mal höher als die in Deutschland. Was ist denn da los?
Ja. Da muss man sagen, das sind ja wieder diese Tests, diese Firma, die diese Nasopharyngealabstriche in Italien ins Leben gerufen hat und auch diese Zahlen veröffentlicht hat, die hat, und das hat sie dann auch gesagt, dass man also diese Abstriche hauptsächlich an schwerkranken Menschen auch gemacht hat. Dann kriege ich einmal natürlich andere Zahlen, als wenn ich das plötzlich an allen mache. In Deutschland hat man ja angefangen, soweit ich informiert bin, Menschen, die ein bisschen ein Fieber haben, die ein bisschen einen Schnupfen haben, sofort auch zu testen. Und das ist ja auch etwas, was man einmal sich bewusst machen muss. Wir reden die ganze Zeit von einer Pandemie, Epidemie, aber wir haben keine Referenzwerte. Wir haben ja bisher noch nie in diesen Ausmaßen Menschen mit Fieber, mit einem Schnupfen, mit einer Grippe, wir haben diese Menschen noch nie auf Covid-19 untersucht. Das machen wir jetzt gerade. Und ja, natürlich werden wir sehr, bei Mischinfektionen werden wir sehr viele plötzlich Covid-19-Fälle bekommen.
Mischinfektion, das bedeutet, viele der Toten sind in Wirklichkeit Influenza-Tote?
Könnte sein, das könnte sein. Wenn man nicht ausgeschlossen hat, wenn man keine Viruslast bestimmt hat, dann kann man eigentlich nicht sagen, woran dieser Mensch gestorben ist. Und man muss natürlich auch die Zweit-Dritterkrankungen nennen. Weil wenn einer, ich mache jetzt ein Denkmodell, der ist 30 Jahre lang Raucher und hat eine Lungenfibrose und kommt jetzt wegen dem Frühling, wegen mehr Pollen, Asthmabelastung, kommt er ins Spital. Und er verstirbt dann an einem terminalen Infekt und sei es vielleicht wirklich nur isoliert Corona, dann ist er aber nicht wegen Corona gestorben, sondern weil er 30 Jahre gechickt hat und weil er Lungenfibrose gehabt hat. Ja, und das wird in den Medien so nicht aufgearbeitet.
Dann ist das Ganze ein Statistiktrick.
Da wird viel mit Zahlen herumjongliert, da wird immer sehr subtil gearbeitet. Lesch hat jetzt gerade so eine Sendung gemacht über Corona. Und was er dort nicht sagt, weil er sagt so, wir haben also 1600 Tote und jetzt haben wir 400 mehr. Und er sagt nicht, naja, Moment, diese 1600, das ist Schnitt pro Tag. Nur die sind nicht jeden Tag gleich. Wir wissen, wir haben immer im Frühling eine Steigerrate und dann im Spätherbst. Da sterben die meisten Menschen, im Sommer sterben weniger. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir jetzt gerade in Italien vielleicht sogar Zahlen um 3000 Tote pro Tag haben. Das muss aber noch nicht bedeuten, dass das statistisch signifikant ist. Das muss man sich eben genau anschauen. Was ich bemängel im Mainstream, dass man sich das überhaupt nicht genau anschauen will. Und wenn man dann darauf aufmerksam macht, dass man dann sofort in eine Ecke gestellt wird, heißt, Entschuldige, du bist der Verschwörungstheoretiker. Ja? Und da möchte ich all jene, die so agieren, dazu ihnen nur klar machen, Leute, es geht um unsere Freiheitsrechte. Das ist jetzt kein Spaß mehr. Es geht um Zwangsimpfungen. Wir haben jetzt in Dänemark, haben sie ein Gesetz erlassen, dass man unter Militärgewalt oder Polizeieinsatz Menschen zum Impfen zwingen kann. Und das sollte uns jetzt schon langsam einmal aus unserem Schlaf aufrütteln, dass wir sagen, du, wo ist jetzt die Grenze?
Ja, viele Menschen sagen aber, natürlich beeinflusst von den Medien, dass Quarantänemaßnahmen helfen könnten, Leben zu retten.
Stimmt das? Das ist ja auch, Billy, das ist ja auch ein Thema, das ist ja in der Medizin noch lange nicht ausdiskutiert. Also diese Infektionstheorie von Koch, die ist ja nicht ganz umstritten. Ja, also wenn man sich in die Welt der Infektiologen eintaucht und jetzt nicht nur von medizinischer Seite, sondern von Molekularbiologen und. Es wird jedem von uns schon einmal aufgefallen sein, in der Familie ist jemand krank, der hustet dich an, spuckt dich an und du wirst nicht krank. Es gibt auch die Fälle, da ist einer krank und jeder wird krank. Aber Jeder Arzt wird bestätigen können, wir arbeiten in Spitälern, wir arbeiten mit Patienten teilweise hochinfektiös. Ich als Zahnarzt, ich habe die ganze Zeit den Sprühnebel von Bakterien, Kariesbakterien, Streptokokken, Staphylokokken und ich lebe darin. Ich habe keinen Mundschutz. Ich verwende seit 20 Jahren keinen Mundschutz. So. Und ich werde nicht krank oder diese Menschen in Spitälern werden nicht krank. Was man den Menschen nicht sagt, dass die Infektion ja was ganz was anderes ist. Wir tauschen die ganze Zeit Information aus und die Wissenschaft hat diese Information unterteilt in Pilze, in Bakterien, in Viren, in Pheromonen, in Hautschüppchen, in Parasiten, in. Aber die Realität ist, wir sind ständig, wenn du einen Lebenspartner hast, du bist ständig in einem Austausch. Das ist wie ein Fluss, der immer wieder zu dir kommt, hin und einher. Deswegen werden wir aber noch nicht krank. Deswegen kann man auf uns, du kannst auf meiner Haut extrem viele Bakterien nachweisen. In meinem Rachen habe ich auch Viren, da habe ich Coronaviren, da habe ich Rhinoviren. Deswegen bin ich noch nicht krank. Erst wenn ich nicht in meiner Mitte bin, und jetzt können wir verschiedene Worthülsen dafür verwenden. Wir können sagen Bewusstsein, wir können sagen Immunsystem, wir können sagen, ja, das sind dann nur noch Unterteilungen, aber wenn es uns energetisch nicht gut geht, dann kann so ein Informationsaustausch zu einer Erkrankung führen. Aber, und da kommt jetzt der wichtige Satz, diese Erkrankung ist immer die Chance für den Körper, zu erkennen, dass etwas nicht stimmt. Das heißt, dass man zum Beispiel sein Leben ändert. So wird ja aber Erkrankung in unserer Medizin überhaupt nicht verstanden, sondern wir verkaufen Erkrankung als etwas, du, da gibt es etwas im Äußeren, das bedroht dich, sei es jetzt, und das wechselt sich ja auch. Ja? Also Nikotin war zuerst gut, da gibt es Videos noch auf YouTube, wie das die Lunge entfaltet, ja? Und heute ist es schlecht. Das heißt, Rauchen ist schlecht. Das heißt, das ist in der Medizin, die Wirkstoffe, die können sich auch verändern. Und wir sagen, da gibt's etwas im Äußeren, das macht dich krank und wir haben das Gegenmittel, schau, gib uns Geld und wir heilen dich. Aber das ist ja nicht die volle Wahrheit. Die Wahrheit ist, das ist ein höchst umstrittenes Thema, diese Infektionslehren. Und wie es scheint, spielt unser Bewusstsein, unser Immunstatus oder wie du das nennen willst, eine extrem wichtige Rolle. Und das ist das Entscheidende, ob du krank wirst oder nicht. Und wenn ich jetzt natürlich die Menschen alle in Panik versetze, in Distress, in negativen Stress, na klar werden wir auch vielleicht sogar eine Zunahme bei den Erkrankungen haben. Aber das ist künstlich generiert.
Bedeutet das denn, Herr Dr. Belzky, dass wir nicht per se unsere Todfeinde sind?
Dass wir nicht unsere Todfeinde sind?
Ja, das ist ja etwas, das wird ja in der Virologie, so in der Scientific Community, wird das ja dort auch diskutiert. Da gibt es auch wieder Leute, die dann sagen, ja, nein, ihr seid so die Verschwörungstheoretiker in unserer Community. Aber es gibt auch Leute, die sagen, du, diese ganze Eingrenzung von Virus, Bakterium, das ist von uns eine künstlich geschaffene Abgrenzung. Aber im Endeffekt geht es um Informationsaustausch. Und dieser Informationsaustausch könnte eine Rolle bei mikroevolutiven Prozessen spielen. Das heißt, mehr als 80% deiner DNA, deines Genoms, die kodieren nicht unmittelbar für irgendwelche Strukturen von dir. 20%, die bestimmen dich, wie du ausschaust, wie du bist und. Und diese 80% haben aber sehr hohe Ähnlichkeit zu viralen Sequenzen. Und da gibt es ja viele Stimmen, die sagen, du, wie es scheint, führen diese Viren immer wieder zu einer Verschiebung, zu einem Informationsaustausch. Und so finden sozusagen mikroevolutive Prozesse statt. Das heißt, man kann Viren natürlich auch aus dieser Perspektive sehen und dann verlieren sie natürlich auch völlig ihre Gefährlichkeit.
Dennoch gibt es ja aus der Geschichte ein sehr einprägsames Beispiel von Gefährlichkeit, nämlich die spanische Grippe von 1918. Viele Experten im Fernsehen warnen ja jetzt, wenn wir jetzt die Maßnahmen nicht ergreifen würden, dann könnte das von damals nochmal geschehen. Sie haben ja Vorträge gehalten dazu. Was ist denn der Stand der Dinge?
Das ist ja, und das muss man sich an wieder so zergehen lassen. Da werden, wir reden gleich über die spanische Grippe, wir schaffen, wenn du heute zu Cochrane hingehst, Cochrane ist so eine evidenzbasierte Datenbank, und du gibst zum Beispiel die Masernimpfung ein, dann kommt von einer evidenzbasierten Datenbank die Information bei der Masernimpfung, wir können heute nicht sagen, ob diese Impfung die Krankheit verhindert oder nicht sogar erst auslöst, die sie verhindern soll. Das heißt, wir können nach 30 Jahren Impfen keine evidenzbasierten Daten präsentieren, dass zum Beispiel die Masernimpfung was nützt. Aber wir verlassen uns auf Daten und Zahlen, die 1918 erhoben wurden. Also einmal, das muss man sich einmal zergehen lassen. Und jetzt schauen wir uns 1918 an. Ich weiß nicht, ob die Menschen wissen, dass damals das waren Impforgien, die an den Soldaten durchgeführt wurden. Das war damals immer, wenn eine neue Entwicklung einsetzt. Wir haben das gesehen mit dem Plattenspieler, mit dem CD-Player, mit dem Handy. Das ist ein riesiger Hype. Da wird irrsinnig viel in der Gesellschaft bewegt. Und damals, so um 1800, wurden die ersten Impfungen entwickelt. Napoleon war der Erste, der seine ganze Armee zwangsimpfen hat lassen. Und zu Zeiten der spanischen Grippe gingen 36 Impfstoffe durch die Menschen. Das heißt, es gab bis zu 36 verschiedene Impfungen. Und das war nicht genau reguliert in Lebendimpfstoff, Totimpfstoff. Da wurde an Menschen getestet. Man hat von Leichen die Sekrete gewonnen. Also das war wilder Westen. Und zu Zeiten der spanischen Grippe fanden kurz vor der spanischen Grippe auf beiden Seiten Massenimpfungen gegen Grippe statt. Und wenn man sich heute mit der spanischen Grippe beschäftigt, da gibt es so viele Dinge, ich kann eben nur dieses Video empfehlen, aber es gibt da so viele Dinge, die völlig gegen alle Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel der Epidemiologie, verstoßen. Normalerweise, wenn ich eine Pandemie habe, dann habe ich einen Ausgangspunkt und nach einer Zeitachse verbreiten sich dann sozusagen meine Fälle. Das heißt, ich habe einen Ursprungsort und dann geht's dort weiter. Das ist klassisch, was man bei Pandemien beobachtet. Bei der spanischen Grippe, da gab es in mehreren Städten, in mehreren plötzlich Auftreten von diesen schweren Lungenerkrankungen. Das spricht alles dafür, und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wenn man sich intensiv mit dem beschäftigt, dann spricht das alles dafür, dass die spanische Grippe ein Impfdesaster war und kein Virus, was damals an der Bevölkerung vollbracht wurde. Und das wird auch von Medizinhistorikern, da gibt es ganz, ganz viele Medizinhistoriker, ich nenne sie auch alle in dem Video, die das aufzeigen und bekritteln. Und wir gehen heute her, nehmen uns Daten von einer spanischen Grippe, die höchst umstritten ist in der Scientific Community, und machen damit potenzielle Hochrechnungen, was kommen könnte, und fahren einen Staat runter. Und das, was kommen könnte, spiegelt sich aber auch nicht in den offiziellen Zahlen. Ist das nicht verrückt? Und wenn man so beginnt zu fragen, dann sagt man, du, ich glaube, das ist ein Verschwörungstheoretiker, ja? Haben Sie das Gefühl, dass da irgendetwas komisch klingt oder dass man diese Punkte klären sollte? Ich frage Sie nämlich auch als Feedback, deswegen gehe ich ja mit diesen Dingen in die Öffentlichkeit, dass ich sage, du bitte überprüft's mich, vielleicht habe ich ja verwortakelte Gedanken. Ja? Aber wenn das stimmt, na, dann sollten wir uns alle jetzt langsam schon Sorgen machen.
Na gut, Sie sind der Fachmann und ich bin nur ein Fragensteller und Denker in dieser Hinsicht und muss halt mit den Aussagen der Fachleute erstmal leben. Aber natürlich müssen wir das logisch durchdenken. Da schließt sich die Frage an Herr Dr. Belzky. Würden Sie denn den Menschen empfehlen, diesen neuen Impfstoff, wenn er denn kommt, gegen diesen neuen Corona-Typ anzuwenden?
Na, absolut nicht. Absolut nicht. Niemanden würde ich das empfehlen. Ich würde das meinen Kindern nicht geben. Ich würde das meiner Familie nicht geben. Niemanden würde ich das. Das muss man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen. Die Entwicklung eines Impfstoffes, das dauert Jahre. Was wir jetzt erleben, plötzlich verlautbaren Firmen, Seuche, die sich in keinen Zahlen zeigt,
Aber wir haben bald den Impfstoff. Du, wie lange forscht ihr eigentlich schon auf diesen Impfstoff? Das Corona-Geschichtel gibt es jetzt seit 5 Monaten. Das heißt, ihr habt innerhalb von 5 Monaten einen Impfstoff, ihr habt Tiermodelle entwickelt, ihr habt es an Probanden getestet, ihr habt genügend klinische Referenzen, dass ihr damit jetzt Massenimpfungen durchführen wollt. Das sind ja, wir haben uns in der Medizin Strukturen etabliert, das war 100 Jahre Medizinarbeit, das waren viele Streitereien und, dass man sagt, okay, Studien müssen ein gewisses Protokoll durchlaufen, man muss zuerst Tiermodelle haben, kleine Versuchsgruppen, Placebo kontrolliert, doppelblind, Multicenter und, das sind so ein paar Schlagwörter. Die Daten haben wir nicht, das wurde nicht gemacht, aber man redet jetzt schon von Massenimpfungen der Bevölkerung. Und was passt da besser? Versetze die Leute in Angst und Schrecken und sie werden dir aus der Hand fressen, egal was du ihnen gibst.
Ist das auch der ganze Hintergrund dieser Hysterie?
Ich habe schon das Gefühl, dass da hauptsächlich marktwirtschaftliche Interessen im Spiel stehen, weil das, was wir jetzt erleben, das ist ja ein extremer Shift von der Realwirtschaft, nämlich vom Kapital von uns, weil ich als kleiner Unternehmer, ich habe meinen Betrieb runterfahren müssen. Die Regierung kommt jetzt und sagt, du, ihr könnt euch ja Kredite aufnehmen, ja, und wir geben euch günstige Kredite. Das ist schön, aber die muss ich zurückzahlen. Und wohin fließt dieses en masse an Geld? Wer profitiert? Pharma, Banken, das sind die Profiteure.
Haben Sie noch ein paar abschließende Worte, Herr Dr. Belsky, für die Zuschauer, zum Beispiel, ob sie Angst haben müssen bezüglich der nächsten Tage und Wochen und wie sie mit dieser Zeit am besten umgehen können?
Das ist jetzt vielleicht so ein kleiner spirituelles Abschlusswort. Wie ich jung war und ich habe deswegen auch 2 Studien absolviert. Ich dachte mir, die Welt besteht aus lauter kleinen Legosteinchen und ich wollte sie begreifen. Ich habe mit Medizin angefangen, dann habe ich gesehen, das ist zu klein, bin in die Molekularbiologie, habe gesehen, das ist auch noch zu klein und dann taucht man immer weiter und irgendwann ist man in der Quantenphysik oder in der Physik und erkennt, dass vieles, was heute die moderne Wissenschaft hergibt, sich mit vielen spirituellen alten Überlieferungen kreuzt, dass es da extreme Gemeinsamkeiten gibt und ich bin jetzt mittlerweile 46 auf dieser Kugel, 46 Jahre und immer mehr entsteht bei mir auch dieses Gefühl, dass das Leben vorbestimmt ist in eine gewisse Richtung, nämlich wie lange wir da sein werden. Und da kannst du machen, was du willst, wenn deine Zeit gekommen ist, wird sie kommen. Diese Erkenntnis passt aber überhaupt nicht in ein Medizinkonzept, das einem dauernd erzählt, so wirst du 100 Jahre alt, so wirst du das, das, das. Und auch da möchte ich dann wieder auf die Daten verweisen. Wir haben seit 2010 Anti-Aging oder immer mehr im Mindset der Menschen. Und seit 2008 oder 2009 geht die Lebenserwartung in den europäischen und amerikanischen Ländern wieder zurück. Und das sollte uns zu nachdenken geben, weil was uns umbringt, ist unsere Angst, unser Bewusstsein. Und wir sollten vielleicht weniger Angst haben, sondern mit kühlem Kopf die Daten analysieren, weil so können wir auch solche Herausforderungen beenden.
Ein Mitarbeiter der Charité hat mit mir gesprochen und gesagt, hier sei alles so ausgestorben, weil alle potenziellen Patienten ins Virchow-Klinikum gehen würden. Dort werden wir jetzt gleich mal schauen. Und hier sei halt ein generelles Besuchsverbot jetzt erteilt, bis auf wenige Ausnahmen. Hinter mir ist das Berliner Virchow-Klinikum am Nachmittag und da hinten habe ich eben die Auskunft bekommen vom Sicherheitsdienst, dass es der Presse generell untersagt sei, hier sich ein eigenes Bild zu machen. Jeder müsse sich an die zentrale Pressestelle wenden und die Journalisten der Systemmedien halten sich natürlich auch alle daran. Und das geht so weit, dass sogar gesagt wurde, dass Fotos von außerhalb und Interviews mit Leuten, die ein- und ausgehen, verboten seien und dass jeder, der sich nicht dran halte, Probleme mit der Polizei bekomme. Der Andrang ist relativ mäßig und die Stimmung entspannt. Außer dann, wenn es Leute gibt, die Fragen stellen wollen.
unliebsame Fragen. Eben habe ich mit einem Wachmann der Messehallen gesprochen und er sagt, trotz aller großen Töne des Berliner Senats hat es hier noch überhaupt gar keine Vorbereitungsarbeiten für das Corona-Großkrankenhaus gegeben, das ja in den Medien angekündigt war. Hier im DRK-Krankenhaus von Westend hat sich jetzt auch abends ein Mitarbeiter Zeit genommen, ein bisschen in Ruhe unterhalten, weil die Corona-Aufnahmestelle geschlossen ist und jetzt ist kein Sicherheitsdienst da. Und ja, deshalb kann ich hier auch stehen, an dieser Stelle, wo die Corona-Patienten eingeliefert werden. Und zwar wird der Arzt schaut alle durch und schickt jene nach Hause, wo er meint, ja, die Symptome, die sind jetzt nicht die auffälligen, und wer auch keinen Kontakt hatte mit anderen Risikopersonen oder in Risikogebieten war, die werden alle weggeschickt. Ja, also von den, wie sie sagen, 200, die hierher kommen, werden nur 50 reingelassen und werden der Test dann gemacht. Und interessant für mich war jetzt zu hören, dass es hier keinen einzigen Intensivpatienten gibt. Also die meisten, auch die meisten Tests laufen negativ ab. Ja. Und ja, die Intensivzimmer mit den Beatmungsgeräten werden hier im Krankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes bisher nicht benutzt. Aber sie sagen, sie haben Sorge, dass es doch mal passieren könnte. Und verhindern wollen sie das, indem zum Beispiel die möglichen Corona-Infizierten nicht in die Notfallaufnahme gehen, sondern eben hier in diese Sonderstelle, die hier ist. Dr. Jaroslav Belsky, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Mühen und liebe Grüße nach Wien.
Alles Liebe, Wiedersehen.
So, jetzt nochmal ein paar Zahlen und ich werde die Quellen alle unter diesem Video teilen, dass ihr das nachvollziehen könnt. Es erkranken in Deutschland bis zu 5.800 Menschen an Tuberkulose jedes Jahr. Diese Zahlen sind mit der Massenzuwanderung seit 2015 deutlich angestiegen und man durfte nicht wirklich darüber sprechen. Bis zu 20.000 Menschen sterben durch Krankenhauskeime und diese Situation soll in Italien noch viel kritischer sein. Das heißt, wenn ich durch Medienhysterie Menschen dazu bringe, in Kliniken zu stürmen, die dazu nicht mal genügend Kapazitäten haben und wo es eben diese gefährlichen Keime gibt, dazu in Italien noch viel höhere Antibiotikaresistenzen als hierzulande, dann sorge ich natürlich, ob gewollt oder nicht, dafür, dass viele Menschen krank werden und im Zweifel auch versterben. Bis zu 25.000 Menschen sterben in Deutschland jährlich an Grippe. Und nach meiner bisherigen Erkenntnis ist das in Italien ähnlich gewesen. Und nun die Zahl, die wahrscheinlich am schockierendsten ist. Es gibt in Deutschland jedes Jahr bis zu 58.000 Tote durch die Nebenwirkungen von Medikamenten. Insgesamt sind in den letzten Jahren in Deutschland je Jahr 910.000 bis 950.000 Menschen gestorben. Das sind im Schnitt 2.500 am Tag. Und das bedeutet, dass es einen riesigen Datenpool gibt, wo ganz einfach umgeschichtet werden könnte von einer Kohorte in die andere. Denn, das wissen wir ja mittlerweile, all die Corona-Toten in den Medien sind nicht nachweislich an Corona gestorben, sondern mit Corona. Das könnte ein riesengroßer Unterschied sein. Wie ich aus Italien höre, werden dort ganz bewusst und ganz umfassend Tote auf Corona getestet. Und das soll sogar so weit gehen, Krebspatienten und Unfallopfer zu testen. um die Zahlen nach oben zu treiben. Die italienische Regierung hat einen Vorteil davon, sie ist dringend auf Geld angewiesen. Am Ende werden die Menschen wahrscheinlich alles schlucken, nur aus Freude überlebt zu haben. Und darunter könnten auch bisher unmögliche Projekte sein, wie die EU-Transferunion, um chronisch kranke Pleiteländer der Eurozone wie eben Italien, Spanien, Portugal oder im Zweifel auch Frankreich zu retten und zu alimentieren, die EU zentralistischer zu gestalten. Die riesigen Außenstände, die es übrigens schon vorher gab, aber die durch die kontrollierte Sprengung der Weltwirtschaft maximiert werden, könnten auf drei Wegen getragen werden. Durch das Drucken von Geld, was Inflation bedeuten würde, dadurch die reichen Nordländer der Eurozone, Deutschland, Niederlande, Österreich, in Haftung zu nehmen, oder aber indem die Chinesen einspringen mit ihren über 3 Billionen Dollar großen Devisenreserven. In jedem Fall werden wir eine riesige neue Kreditblase erleben und es ist sehr zweifelhaft, ob dem kleinen Mann in Deutschland das nützt. Ich bin gern bereit, nach Italien zu fahren, um mir dort ein unabhängiges Bild zu machen und zu berichten. Allerdings auch nur mit Unterstützung der Öffentlichkeit, denn einen weiteren großen Skandal kann ich mir nicht leisten. Ich möchte nicht, dass die Bundesregierung und der Spiegel da Genugtuung erfahren, wenn ich von den Italienern festgenommen würde. Das heißt, Unterstützung der Öffentlichkeit ist hier sehr, sehr wichtig. Oder aber jemand anders, der noch unbelastet ist, macht das. Man kann ja zur Not auch mit dem Fahrrad runterfahren. Und ich würde den dann unterstützen.